Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update. Mit André Schulze und Vasili Franco.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das Update, der Podcast, der den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur Untersuchung der rechtsextremen Straftatenserie in Neukölln unter die Lupe nimmt. Am Mikrofon begrüßen euch wie immer Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und Ausschussvorsitzender sowie
André Schulze, Neuköllner Abgeordneter und Sprecher der Grünen-Fraktion im Untersuchungsausschuss.
Lieber André, heute ist ein ganz besonderer Tag. Das ist nämlich unsere letzte Podcast-Folge und wir blicken zurück auf 4 Jahre Untersuchungsausschuss, 60 Sitzungen, 100 Zeuginnen und Zeugen, die wir vernommen haben, über 500.000 Seiten Akten, 333 Stunden Vernehmungen, mehrere Stunden oder Tage an Beratungen und ganz viel Arbeit an Texten, Akten, Wortprotokollen und am Ende steht ein fast 1000-seitiger Abschlussbericht und wir werfen jetzt einmal den Blick auf unsere wesentlichen Erkenntnisse. Ein Abschlussbericht zum Untersuchungsausschuss mit 1000 Seiten. Was steht denn drin?
Ja, du hast es schon gesagt, wir werden einen Blick werfen auf unsere wesentlichen Erkenntnisse, weil ob des Umfangs des Abschlussberichts und auf der Empfehlung, die sich sowohl im Hauptteil des Abschlussberichts als auch im Sondervotum finden, werden wir euch nicht alles darstellen können, weil dann würde diese Serie des Podcasts hier auch noch zu einer sehr, sehr langen Folge werden. Das wollen wir euch nicht zumuten. Aber vielleicht beginnen wir erstmal mit dem Teil, den wir auch im Hauptbericht vorangestellt haben. Das ist die Frage des Seriencharakters. Das hat ja immer wieder eine große Rolle gespielt, sowohl vorher in der Diskussion als auch in den Ausschusssitzungen. Wann wurde eigentlich erkannt, von wem, dass es sich im Neukölln-Komplex um eine Serie handelt, dass es sich um zusammenhängende Täterstrukturen handelt und wann wurde auch entsprechend gehandelt? Ich glaube, man kann feststellen, dass der Seriencharakter von der Polizei zu spät erkannt wurde. Ich sage mal so, wir hatten Zeuginnen, die haben schon 2012 durchaus als einzelne Sachbearbeiter Zusammenhänge erkannt. Die haben aber nicht dazu geführt, dass es irgendwie im Staatsschutz zur Folge hatte, dass da auch gezielt Neukölln bearbeitet wurde als gemeinsames Themengebiet. Dann haben wir ab 2016 eine Intensivierung von Brandstiftung und da dauert es eigentlich bis ins Jahr 2019, bis mit der BAO Fokus gebündelt alle Straftaten aus Neukölln behandelt werden im Bereich des Staatsschutzes. Diese Einsetzung der BAO Fokus erfolgt aber auch schon auf öffentlichen Druck hin der Betroffenen, der Zivilgesellschaft, die Aufklärung einfordert und bleibt insofern unvollständig, als dass da nur die Taten ab 2016 berücksichtigt werden und die Brandstiftungen, die in den Bereich fallen, obwohl wir im Untersuchungsausschuss ja deutlich gesehen haben, die Ursprünge der rechtsextremen Gewalt, die selbst die Täter, die hier im Fokus standen, haben schon deutlich früher begonnen, wir als Untersuchungsausschuss hatten 2009 als Beginn des Untersuchungszeitraums. Man kann bis in die frühen 2000er Jahre zurückgehen, wenn man die rechtsextreme Szene in Neukölln betrachtet und ab wann sie Straftaten begangen hat.
Wir hatten bei der Einsetzung des Untersuchungsausschusses ja auch die Frage von kritischen Beobachtern, die diesen Untersuchungsausschuss in Gänze in Frage gestellt hatten, braucht es diesen Untersuchungsausschuss, weil eigentlich wurde doch alles schon angeschaut, auch von Sonderermittlern, die vom damals rot-grün-roten Senat eingesetzt worden sind, beziehungsweise von der Innenverwaltung unter SPD-Führung. Und da wurden ja schon viele Erkenntnisse aufgeschrieben. Doch das, was in diesem Bericht der Sonderermittler teilweise wie eine lückenlose Kette von Ermittlungsgruppen dargestellt worden ist, das hat sich bei uns im Ausschuss gezeigt, dass das nicht ganz so kohärent war, wie vielleicht auf den ersten Blick es vermuten hat lassen. Es wurde zwar schon auch früh, nämlich ab 2009 mit der Einrichtung der EG Rex in Neukölln auf dem Abschnitt versucht, die rechtsextreme Szene, die dort vor allem in Rudor, an der Rudorer Spinne, auch öffentlich sehr, sehr präsent war, wie ein Polizeibeamter sagte, den wurde versucht, auf den Füßen rumzutreten. Also, dass man sie beobachtet hat, dass man für eine Aufhellung der Szene vor Ort sorgen wollte, wo man auch ungefähr so ein Netzwerk um die 100 Personen festgestellt hatte. Aber vor Ort wurden immer nur einzelne Straftaten aufgenommen, die dann auch einzeln an das Landeskriminalamt weitergegeben worden worden sind. Dort wurden zwar manchmal eben Zusammenhänge erkannt, aber so eine richtige Bündelung, erst wie du sagtest, mit der EG Resin und wirklich mit der BAO Focus und was sich dann ja auch zeigt, auch in den Ermittlungsergebnissen, das war ja auch ein Grund, warum wir diesen Untersuchungsausschuss eingerichtet haben. Es gab hunderte von Straftaten und die Ermittlungserfolge blieben größtenteils aus. Und auch das hat bei den Betroffenen zu einem Vertrauensverlust in den Rechtsstaat, in die Sicherheitsbehörden geführt. Und deshalb wollten wir uns ja auch anschauen, warum gab es keine Ermittlungserfolge. Und da muss man auch sagen, eine richtige, konsequente Bearbeitung erst ab dem Jahr 2018, das hätte früher passieren können. Vielleicht wäre man dann auch früher zu Ermittlungsergebnissen gekommen.
Und lass mich gleich einen weiteren Punkt rausgreifen, wenn wir die Polizei betrachten. Wir haben jetzt gerade schon angesprochen, dass es sich um ein rechtsextreme Personennetzwerk, rechtsextreme Strukturen handelt, die seit Anfang der 2000er aktiv waren und es auch immer noch sind und aus denen sich die TäterInnen rekrutieren. Und diese Frage von, was stecken eigentlich für Personennetzwerke, was stecken für Strukturen dahinter, wie funktionieren die, das ist die ganze Zeit auch in der BAO Focus, da ist es am ehesten gemacht worden, aber ist bis zum Schluss aus unserer Sicht unterbelichtet geblieben, weil immer wieder Polizei und auch Staatsanwaltschaft sehr die einzelnen Taten und die einzelnen Tatverdächtigen im Fokus hatten, aber nicht so sehr sich damit beschäftigt haben, was ist eigentlich die Grundlage dafür, dass hier am Endeffekt über zwei Jahrzehnte Gewalttaten begangen werden, dass Menschen bedroht werden, dass Menschen terrorisiert werden und auch zu betrachten, welche Personen hängen da mit drin, auch wenn sie vielleicht die eine Tat nicht begangen haben. Deswegen ist das eine der Empfehlungen, die wir auch in unserem Sondervotum geben, stärker auch täterorientiert die Strukturen hinter den Tätern mit in den Blick zu nehmen.
Und deshalb können wir eigentlich am Ende dieses Untersuchungsausschusses auch gar nicht sagen, wie viele Taten konkret in dieser Straftatenserie zuzuordnen sind. Also vor unserem Untersuchungsausschuss war die Rede sehr oft von 72 Straftaten. Das war nämlich dann auch das, was im Bericht der Sonderermittler in den Fokus genommen worden ist. Aber auch da haben wir im Untersuchungsausschuss erfahren, na, das war eine willkürliche Grenzziehung. Vielmehr wäre auch einfach mit den Kapazitäten damals in der Überprüfung gar nicht möglich gewesen. Also diese 72 Straftaten, das war vielleicht ein enger Kern. Wir hatten Sachverständige von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die auch die rechte Szene und die Strukturen, die du genannt hast, auch ziemlich genau im Blick haben. Und die gehen auch vom Modus operandi in unterschiedlicher Intensität bemessen von mehreren hundert Straftaten aus. Und auch als dann nachher die Generalstaatsanwaltschaft das Verfahren an sich gezogen hatte, wurden dort mehrere hundert Verfahren gesichtet. Also am Ende kann man sich sicherlich über die Zahl streiten, aber völlig unstrittig ist. In Neukölln gab es ein rechtsextremes Neonazi-Netzwerk, meist mit den gleichen Köpfen, auch wenn sie in unterschiedlichen Namen, unterschiedlichen Strukturen aktiv waren. Es gab ein Umfeld, das mal mehr, mal weniger beständig war, aber am Ende immer um die gleichen Leute herum sich gebildet hatte, nämlich diejenigen, die am Ende auch die Haupttatverdächtigen in der Neuköllner Anschlagsserie waren, was übrigens auch eine interessante Erkenntnis ist, denn trotz ausbleibender Ermittlungserfolge, die Haupttatverdächtigen, die waren zumindest auch bei der Polizei relativ lange schon auf dem Schirm. Also mehr oder weniger wurde unter der Hand auch von allen Zeuginnen und Zeugen gesagt, naja, dass die da dahinter stecken, das ist relativ offensichtlich. Und am Ende gab es ja auch parallel zu unserem Untersuchungsausschuss ein Gerichtsverfahren.
Genau, für die Brandanschläge am 1. Februar 2018 auf Ferhat Kocak und auf die Buchhandlung Leporello, beziehungsweise auf die beiden Autos des Buchhändlers und von Ferhat Kocak. Und weitere einzelne Taten wurden Sebastian T. und Thilo P. beide in der Neuköllner Szene fest verankert. Sebastian T. sicherlich sowas wie der Kopf der Szene, ehemaliger NPD-Kreisvorsitzender. Thilo P. auch früher im Kreisvorstand der AfD Neukölln und auch schon sehr lange seit den 2000ern in der Szene verankert, wurden parallel zu unserem Untersuchungsausschuss dann zu mehreren Haftstrafen verurteilt. verurteilt wegen dieser Brandanschläge.
Genau, aber eben wegen zwei Brandanschlägen und ein paar Taten drumherum. Ein Großteil der Taten bleibt auch bis heute nicht aufgeklärt. Und auch auf genau diese Brandanschläge, die ja sicherlich auch im Zentrum stehen, weil sie auch ja dazu geführt haben, dass am Ende genau die Ermittlungen über die BAU Focus erst Fahrt aufgenommen haben. Da werden wir gleich nochmal drauf kommen. Aber vielleicht springen wir nochmal einen Schritt zurück. Bei der Polizei haben wir ja durchaus eine Erkenntnis da, dass es sich dann irgendwann um eine Straftatenserie handelt. Aber wir haben auch einiges dazu erfahren, wie denn die Straftaten im Bereich Rechtsextremismus bearbeitet werden und wo hier vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle die Strukturen nicht so wirklich darauf ausgelegt waren, dann auch zu erkennen, wer steckt denn dahinter, in welchem Kontext passieren die Straftaten und wie muss man denn die Leute, die Strukturen in den Blick nehmen, um zur Aufklärung zu kommen. Was waren denn so Kernergebnisse aus unserer Sicht, André, wie die polizeiliche Ermittlungsarbeit vielleicht hätte auch an der einen oder anderen Stelle besser funktionieren können?
Ich bin gerade schon eingegangen auf den Themenbereich täterorientierte und strukturorientierte Ermittlungen, so wie es beispielsweise im Bereich der organisierten Kriminalität auch üblich ist. Ein großes Thema war die Frage von Aus- und Fortbildung von Polizeibeamten, die im LKA beim Staatsschutz eingesetzt werden, also sich beispielsweise um den Phänomenbereich Rechtsextremismus kümmern. Weil dort mussten wir feststellen, dass es keine so große Rolle gespielt hat, bis gar keine Rolle für die Einstellung in den Staatsschutz, ob man relevante Vorerkenntnisse hatte im Bereich Rechtsextremismus. Was die Fortbildung angeht, wurde immer darauf verwiesen, dass es ein Angebot des BKA gibt, wo 1 bis 2 Personen aus Berlin pro Jahr hingehen können, aber es keine spezifische Szene Fortbildung innerhalb des Staatsschutzes gibt. Es gibt dann die, ich sage mal, in der Polizeiakademie üblichen Fortbildungen zum Bereich Rechtsextremismus, die aber ja nochmal sich unterscheiden von der Tiefe zu dem, wenn ich in dem Bereich tätig bin und dort Ermittlungen durchführen muss. Wir hatten aber vor allen Dingen auch, wenn wir auf die Führungspositionen geschaut haben, die Tatsache, dass dort A, keine Vorkenntnisse bestanden, B, die eigene Motivation, das eigene Interesse an dem Themenbereich oder da in den Bereich des Staatsschutzes gehen zu wollen, auch nur in Teilen gegeben war. Wir haben über den Zeitraum von 12 Jahren 8 verschiedene Personen gehört, die Referatsleitungen im Bereich Rechtsextremismus waren. Und da war eine ganze Reihe dabei, die gesagt haben, ja, warum ich da jetzt gelandet bin und so. Das war halt eine Personalentwicklungsmaßnahme. Nee, ich wollte eigentlich nicht unbedingt in den Bereich. Wissen habe ich darüber auch kein Besonderes gehabt, die dann aber auch keine Einführung bekommen haben. Es hat im Regelfall keinen Wissenstransfer von den vorherigen Stelleninhabern stattgefunden. Der hat sich, wenn überhaupt, nur auf die Personalführung und auf einzelne Mitarbeitende, die mehr oder weniger problematisch waren, bezogen, aber nicht auf die Inhalte, was dazu geführt hat, dass die Personen total abhängig davon waren, von der eigenen Motivation und der eigenen Fähigkeit, sich einzuarbeiten. Das hat man in Befragungen aus meiner Sicht auch sehr deutlich gemerkt. Da hatten wir Einzelne, die sich gut auskannten mit der rechtsextremen Szene und andere, die im Prinzip uns überhaupt keine inhaltlich relevanten Aussagen mehr machen konnten. Und da hat die Polizeipräsidentin auch sehr offen gesagt, naja, die Führungspositionen sollen Managementaufgaben wahrnehmen, aber die sollen jetzt nicht inhaltlich große Arbeit leisten. Das passte aber nicht dazu, dass auf der anderen Seite über die Führungspersonen ja auch Fragen wie Weitergaben von Informationen in höhere Hierarchieebenen, Entscheidungen über Ressourcen und Personaleinsatz getroffen werden, wofür natürlich auch eine inhaltliche Bewertung der Erkenntnisse notwendig ist und eine inhaltliche Kenntnis über die Grundlagen, mit denen man da arbeitet.
Und Hintergrund ist hier, dass es ein Rotationssystem in der Berliner Polizei gibt. Das macht an manchen Stellen sicherlich auch Sinn, damit sich praktisch nicht so ein Tunnelblick einschleift. Deshalb gibt es ein Rotationssystem. Bei den Führungskräften dient das dann auch dazu, dass man möglichst eine breite polizeiliche Aufgabenwahrnehmung einmal mitbekommt, um sich dann auch für höhere Aufgaben zu qualifizieren. Hier sehen wir aber definitiv einen Widerspruch zur Erfordernis, gerade in diesen speziellen Bereichen im Landeskriminalamt wie dem Staatsschutz, wo es eben auch unabdingbar ist, Szenewissen, Szenekenntnis zu haben, dass man Hintergründe, Methodiken, Muster Verhaltensmuster auch versteht, dass das eine Grundvoraussetzung ist, um in diesem Job tätig zu werden und auch eine gewisse Kontinuität da durchaus von Vorteil ist. Und apropos Stichwort Kontinuität, da gab es auch einen ganz besonderen Vorgang aus meiner Sicht, nämlich den Umgang mit den Empfehlungen aus NSU-Untersuchungsausschüssen, die in Berlin etwas kopflos umgesetzt worden sind.
Ja, also wir hatten sowohl den Fall, dass Vertreter von Behörden, beispielsweise der Staatsanwaltschaft, gesagt haben, naja, also so richtig Konsequenzen oder Umsetzungen von Empfehlungen von NSU-Untersuchungsausschüssen gab es gar nicht. Und dann gab es eine sehr wesentliche, nämlich im Staatsschutz wurden Personal ausgetauscht unter der Prämisse, hier müssen verkrustete Strukturen aufgebrochen werden, hier müssen neue Ermittlungsansätze rein und es muss, damit sich diese Fehler nicht wiederholen, die beim NSU passiert sind. Umgesetzt wurde das Ganze relativ schnell, in Form von so einem halben Jahr ungefähr wurde uns geschildert, dass 50% des Personals des Staatsschutzes im Bereich Rechtsextremismus ausgetauscht wurden. Dabei spielte aber erstmal keine Rolle, ob die Personen Berührungspunkte mit den Ermittlungen zum NSU gehabt hatten oder nicht. Und es gab auch keinen Wissenstransfer. Nun kann man sagen, ja, das ist gut. Auf der einen Seite, dass quasi die alten Strukturen und die alten Denkmuster, die dann auch zu den fehlenden Ermittlungserfolgen oder zum Ausbleiben von Ermittlungen geführt haben, dass die nicht weitergegeben werden. Das Wissen der Person wurde aber auch in keinster Weise gesichert. Also es fand keine vorherige Sicherung von sogenanntem Kopfwissen, was die Personen über Jahre erworben hatten, statt. Und gleichzeitig kamen vor allen Dingen frisch neue Schüler von der Polizeischule rein, die da gerade Absolventinnen waren und frisch in eine neue Dienststelle gesucht haben und dann in den Staatsschutz reingeholt wurden. Das hat, muss man ehrlicherweise sagen, jetzt auch nicht so wahnsinnig neue Ermittlungsansätze produziert, weil es sich dabei natürlich nicht um erfahrene ErmittlerInnen aus anderen Bereichen, weiß ich nicht, wie organisierter Kriminalität, Wirtschaftskriminalität, andere Bereiche des Staatsschutzes oder auch der Mordkommission gehandelt hat, sondern erstmal über ErmittlerInnen der Polizeischule, die auch neu in ihr Berufsfeld einsteigen mussten, sodass am Ende die positiven Impulse dieser Maßnahme nicht so richtig bezifferbar waren.
Wobei ich hier trotzdem noch eine kleine Lanze brechen möchte für die Absolventin auf der Polizeihochschule. Auch da gibt es, und ich finde, das hat man sicherlich auch in den ein oder anderen Befragungen gesehen, durchaus auch Beamtinnen und Beamte, die dann versucht haben, eben auch das Möglichste zu tun, auch sich mit viel Engagement in die Themen eingearbeitet haben. Aber ein Konzept, das einfach nur sagt, wir tauschen ja 50% des Personals aus und machen dafür nicht mal ein Konzept, weder für die Versetzung noch für die Bedeutung für die Strukturen im Staatsschutz selbst. Das ist an der Stelle auch nicht der beste Führungsstil gewesen. Und am Ende hat die Maßnahme keine wirkliche Lehre daraus gezogen, um die Bekämpfung des Rechtsextremismus in Berlin besser aufzustellen.
Und man muss sagen, wenn wir über die Empfehlung des diversen NSU-Untersuchungsausschüsse, die ja im Bundestag und verschiedenen Landtagen stattgefunden haben, reden, dann reden wir auch darüber, dass sich verschiedenste Empfehlungen wiederholen über Untersuchungsausschüsse. Den NSU hier in Berlin, auch den Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss. Wir selber haben bei der Lektüre der vorherigen Untersuchungsausschussberichte festgestellt, dass auch wir durchaus Wiederholungen damaliger Empfehlungen in natürlich leicht abgeänderter Form, aber von der Grundtendenz in derselben Richtung haben, was beispielsweise das Thema Fehlerkultur, die innere Führungsstruktur der Polizei, den Umgang mit innovativen Ermittlungsansätzen angeht, wo über inzwischen ein Jahrzehnt Empfehlungen damaliger Ausschüsse nicht umgesetzt werden, die inhaltliche und strukturelle Änderungen bedürfen würden.
Und so zeigt sich dann auch, dass manche Sachen in den Polizeibehörden auch gut gedacht, aber schlecht umgesetzt wurden. Ich habe da ganz eindrücklich einen Direktionsleiter im Hinterkopf, der ganz vorbildlich gelobt hat, dass auch sein Stab, seine Ansprechperson, die er in der Behörde geschaffen hat, Ansprechstelle zur Bekämpfung von Rechtsextremismus, dass dort ein Fortbildungskonzept und ein Konzept für die Dienststellen erarbeitet und umgesetzt worden sind, wobei uns dann die entsprechende Sachbearbeiterin, die wir auch als Zeugin geladen hatten, dass sie dann eigentlich gar keine Zeit hatte, das umzusetzen. Also vieles wurde dann zwar auf Papier schon aufgeschrieben, aber am Ende dort, wo es gebraucht wird, gerade auch bei den Abschnitten, die dann zuerst in Kontakt kommen, wenn der erste Angriff, also die Alarmierung, die erste Straftatenaufnahme kommt, und dadurch wird dann auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle gar nicht so richtig wahrgenommen, es ist ein politisches Motiv, selbst wenn Betroffene darauf hingewiesen haben. All das sind so Sachen, die sich durch die Ermittlungsarbeit der Jahre ziehen, dass immer wieder das politische Motiv auch erstmal noch nicht ganz so ernst genommen worden ist, teilweise nicht erfasst wurde, oder dann auch die Sachen, die ins LKA gemeldet wurden, einfach dort verblieben sind, ohne dass die Abschnittspolizistinnen und Polizisten da irgendwelche Rückmeldungen bekommen hätten. Also in all dem, der Bekämpfung von Rechtsextremismus, mag es auch Konzepte in der Berliner Polizei geben. Wie weit die dann aber wieder im Alltag den Beamtinnen und Beamten selbst präsent sind, da haben wir auf jeden Fall noch ein großes Fragezeichen mitgenommen.
Dann würde ich einmal den Schritt weitermachen zur Staatsanwaltschaft. Die hat natürlich auch eine große Rolle gespielt für uns, weil sie ja die Ermittlungen der Polizei anleitet und eigentlich Herren des Verfahrens sind.
Du sagst eigentlich, ich höre da schon leichte Zweifel heraus, aber vielleicht starten wir einfach so. Wie hat denn die Staatsanwaltschaft die Straftatenserie behandelt? Wir haben schon die Kritik bei der Polizei gehört. Da war es ja auch schon an der einen oder anderen Stelle präsent. Wie sah es bei der Staatsanwaltschaft aus?
Ja, die Staatsanwaltschaft hat deutlich länger noch als die Polizei die Serie nicht erkannt oder nicht erkennen wollen. So hart muss man das sagen, weil teilweise wurden sogar Fälle, die das Landeskriminalamt gemeinsam der Polizei übergeben hat und gesagt hat, diese Fälle gehören zusammen, wurden trotzdem bei der Staatsanwaltschaft auf unterschiedliche StaatsanwältInnen verteilt. Auch die Brandanschläge im Neukölln-Komplex, die von der EG Resin bzw. der BAO Focus dann gebündelt ermittelt wurden, wurden getrennt ermittelt seitens der Staatsanwaltschaft, also wurden auf verschiedene StaatsanwältInnen aufgeteilt, die dann jeweils nur die Informationen aus dem einen Verfahren haben und nicht die anderen Fälle kannten, und ein Austausch hatte auch nicht irgendwie strukturiert stattgefunden, sondern war, wenn dann, ein Resultat von gemeinsamer Mittagspause. Das zog sich im Prinzip bis 2020, also bis im August 2020 die Generalstaatsanwaltschaft den Ermittlungen übernommen hat und damit einmal komplett staatsanwaltsseitig das Verfahren vom Kopf auf die Füße gestellt hat. Die haben nämlich alle Verfahren genommen, gebündelt bei zwei Staatsanwältinnen, sortiert nach die besonders schweren Fälle, Brandstiftung, sonstige schwere Sachbeschädigung, Bedrohung, gebündelt bei einer Staatsanwältin, und alle weiteren Taten, da haben wir vor allen Dingen viel Propagandadelikte oder Schmierereien, die sind gebündelt beim zweiten Staatsanwalt gewesen. Und die haben nicht nur die Fälle, du hast vorhin über die Zahlen geredet, nicht nur die Fälle der BAO Focus genommen, sondern haben direkt in den ersten 4 Wochen auch geguckt, was gibt es denn an weiteren Fällen, die zeitlich durch den Modus operandi, durch den Ort dazu geeignet sind, dass wir sie mitbetrachten, weil sie eigentlich nahe liegt, dass sie auch Teil dieser Straftatenserie sind oder es zumindest Bezüge geben könnte, sind halt eben auf die Zahl von, ich glaube, knapp 250 Straftaten gekommen, die sie am Ende gemeinsam betrachtet haben. Und wir haben dann auch natürlich die Einzelnen gefragt, naja, wäre das nicht angezeigt gewesen, vorher diese Bündelung, diese Einhandbearbeitung durch ein oder zwei Staatsanwälte zu machen, die für alle Verfahren zuständig sind. Da hat die Generalstaatsanwaltschaft uns ganz klar gesagt, diese Bündelung der Verfahren, diese Einhandbearbeitung war Voraussetzung für die erfolgreiche Verurteilung der beiden Täter, über die wir gerade schon gesprochen haben, bei den Brandanschlägen, weil nur so konnten die Indizien aus den verschiedenen Verfahren zusammengeführt werden und gemeinsam genutzt werden, um gegenüber dem Gericht die Schuld der Täter nachzuweisen.
Also dass bei der Berliner Staatsanwaltschaft die Bearbeitung nicht in dem qualitativen Maße erfolgte, wie sie hätte erfolgen können. Das ist eigentlich recht offensichtlich, und es zeigt sich auch einfach gerade durch die Übernahme der Generalstaatsanwaltschaft, wie es dann eben auch gelingt, auch über einen Indizienprozess die wesentlichen Informationen so zusammenzutragen, dass das, was ja auch die Polizei schon lange erkannt hatte, nämlich dass es sich hier um einen Personenzusammenschluss handelt, der da eigentlich mit angrenzend wahrscheinlicher Sicherheit für die Straftaten verantwortlich ist, die dann auch zur Rechenschaft zu ziehen. Und an der Stelle muss man, glaube ich, auch die Staatsanwältin der Generalstaatsanwaltschaft deutlich loben. Also da war wirklich viel Ermittlungseifer drin, auch in den Aussagen vor dem Ausschuss, super professionell. Und ich erinnere mich sogar noch an eine Situation, da ist eine Staatsanwältin extra nochmal zurückgekommen, weil sie noch ein kleines Detail, das sie in einer Antwort uns gegenüber nicht gesagt hatte und das ihr nochmal nachträglich eingefallen ist, nochmal vortragen wollte, damit sie da auch wirklich im Sinne dessen, dass man vor dem Untersuchungsausschuss alles mitzuteilen hat, was man zu dem Sachverhalt weiß, auch gerecht wird. Also das muss man wirklich sagen, das ist eine vorbildliche Amtsführung dort gewesen und am Ende ja auch von Erfolg gekrönt.
Du hast gerade angesprochen, wie aktiv die Staatsanwälte in der Generalstaatsanwaltschaft dann in den Ermittlungen waren. Da ist, glaube ich, neben der Frage der Einhandbearbeitung eben noch die Frage, wie aktiv nehmen die Staatsanwältinnen eigentlich die sogenannte Sachleitungsbefugnis, also die Befugnis, die Ermittlungen zu führen und auch der Polizei durchaus Anregungen und Anweisungen zu geben, welche Ermittlungsmaßnahmen durchzuführen sind, wie aktiv werden die eigentlich von der Staatsanwaltschaft wahrgenommen. Und das ist, wir können das jetzt aufgrund des Untersuchungsausschusses nur für den Bereich des Staatsschutzes und Bereich Rechtsextremismus bewerten, beziehungsweise wir haben ja auch noch zwei Mordfälle, die dann der Mordkommission zugeordnet waren, mit in unserem Untersuchungsauftrag drin gehabt. Aber da muss man schon feststellen, dass es da durchaus erhebliche Defizite gab in der Wahrnehmung dieser Sachleitungsbefugnis. Ich will ein Beispiel, was für mich heraussticht, nehmen, und das ist der Mordfall Burak Bektaş, der 2012 gegenüber dem Krankenhaus Neukölln erschossen wurde, als auf ihn und eine Gruppe seiner Freunde das Feuer eröffnet wurde. Und dieser Mordfall lag 8 Jahre lang beim gleichen Staatsanwalt, der auch bei uns als Zeuge natürlich ausgesagt hat. Es hat sich relativ schnell in der Befragung herauskristallisiert, dass er nicht so tiefe Aktenkenntnis hatte, wie man erwarten könnte, wenn man so einen Mordfall, der bis heute auch 14 Jahre später noch unaufgeklärt ist und der gleichzeitig eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit hatte. Es gab Pressekonferenzen der Staatsanwaltschaft, wo sie verkündet hat, dass sie alle möglichen Maßnahmen durchführt und alles Mögliche macht, um hier zu einem Ermittlungserfolg zu kommen. Und dann sitzt dann ein Staatsanwalt in der Befragung im Untersuchungsausschuss und kann eigentlich gar nicht vertieft auf Sachverhalte eingehen und macht auch relativ deutlich, dass er gegenüber der Mordkommission in den ganzen Jahren überhaupt keine Vorschläge für Ermittlungen gemacht hat oder gar Anordnungen gemacht hat, was jetzt zu erfolgen habe. Das ist besonders pikant, weil man gleichzeitig einen Mordermittler hatte in dem Fall, der zwar viele Richtungen begonnen hat, aber viele dieser offenen Enden nicht zu Ende ausermittelt hat. Was erst erfolgt ist durch den Wechsel zu einer neuen Mordermittlerin, auch 2020, wo man dann sieht, okay, diese fehlenden Ermittlungen bei der Polizei wurden aber nicht gespiegelt durch einen Staatsanwalt, der dann sagt, da müssen Sie was machen, da müssen wir doch nochmal nachgehen, sondern der Staatsanwalt hat mehr oder weniger ist nur dann aktiv geworden, wenn er Vorschläge bekommen hat von Seiten der Mordkommission bei der Polizei.
Nun ermitteln natürlich die Mordkommissionen besonders intensiv, aber das ist ja trotzdem kein Grund, sich für die Staatsanwaltschaft zurückzulehnen, gerade wenn dann auch die Ermittlungserfolge ausbleiben. Und das, was wir zumindest dann auch in der polizeilichen Bearbeitung des Mordfall Burak Bektaş als Fragezeichen noch übrig haben, inwiefern dann tatsächlich, gerade weil so wenige Informationen am Tatort, es war dunkel, der Täter trug eine Kapuze, also war nicht genau zu erkennen. Es gab sehr wenige Informationen am Tatort selbst. Da hätte man ja sehr umfassend die Gebiete drumherum durchsuchen bzw. streifen müssen, schauen müssen, findet man, sei es nicht den Täter, wenigstens Zeuginnen und Zeugen, denen etwas aufgefallen ist. Also natürlich wurden dann auch Zeugenbefragungen im Umfeld gemacht. Wir hatten jetzt aber nicht den Eindruck, dass am Anfang bei Schüssen auf offener Straße sofort die Reaktion erfolgt ist, die eigentlich hätte erfolgen müssen, nämlich wirklich sehr breit gefächert in Tatortnähe Ermittlungen bzw. Fahndungen nach dem Täter vorzunehmen. Und so bleibt es, wie es ist, dass mit jedem Jahr, das vergeht, die Hoffnung darauf, den Täter von Burak Bektaş zu finden, weiter schwinden. Und auch beim Mordfall Luke Holland, der vor einer Kneipe erschossen worden ist, da wurde zwar der Täter gefasst, auch da haben wir bei der Staatsanwaltschaft gemerkt, dass dann am Ende darauf verzichtet worden ist, nochmal ausführlich auf das politische Motiv einzugehen, weil das am Ende aus Sicht der Staatsanwaltschaft ja nur zusätzliche Arbeit gewesen wäre, wie ich gelernt habe, aus arbeitsökonomischen Gründen macht man dann nicht nochmal eine ausführliche Bewertung, dass wenn dort Nazi-Devotionalien bei der Hausdurchsuchung gefunden werden, dass man dort auch zumindest darstellt, dass es sich hier um eine rechtsextreme Straftat handelt. Mord gibt natürlich die Höchststrafe, aber gerade aus Sicht der Betroffenen wäre es hier wichtig gewesen, eben vollständig aufzuklären und auch ein politisches Motiv dann nicht aus arbeitsökonomischen Gründen zu verwerfen, sondern auch in der Anklageschrift und in der Verurteilung dann geltend zu machen.
Ja, das ist eben eine der Empfehlungen, die wir ganz klar geben, die konsequente Ausermittlung von rassistischen oder rechtsextremen Motiven bei der Tatbegehung zu machen, eben auch, um das bei der Schwere der Tat und bei der Strafbemessung mit zu berücksichtigen und nicht vorher aus wie auch immer gearteten arbeitsökonomischen Gründen zu sagen, wir haben jetzt einen Täter, deswegen müssen wir das nicht mehr genau ausermitteln, weil hier eben nochmal eine besondere Grundlage für die Tatbegehung besteht, die auch berücksichtigt werden muss.
Soweit zur Arbeit der Staatsanwaltschaft und auch zu den zwei Mordfällen bleibt eine Institution, die wir noch in den Blick nehmen müssen oder besser gesagt in den Blick nehmen wollten, den Berliner Verfassungsschutz. Und ja, dort gibt es, glaube ich, mehr Schatten als Licht, beziehungsweise es fiel uns ganz schön schwer, Licht ins Dunkel zu bringen. Woran lag das denn, André?
Ja, das lag daran, dass die Zeuginnen, die wir vom Verfassungsschutz hatten und auch der Verfassungsschutz selber in der Kooperation mit dem Ausschuss oder der Nicht-Kooperation mit dem Ausschuss besonders schwierig aufgetreten sind. Also wir hatten von vornherein schon die Situation, dass der Verfassungsschutz besonders hohe Hürden für die Befragung von Zeuginnen geboten hat durch nicht öffentliche Befragung. Manche der Zeuginnen haben wir komplett im Geheimschutzraum in geheimer Sitzung befragt. Wer mal bei den Sitzungen war, weiß auch, dass die Zeuginnen des Verfassungsschutzes bis auf die Leitung einfach durchnummeriert wurden von Z1 bis, ich weiß gar nicht, Z15, glaube ich, Z16, dass dort auch nur die Funktionen dann jeweils uns bekannt waren und die Zeuginnen extrem häufig sich nicht erinnert haben, das nicht mehr genau sagen konnten, das dann doch in höher eingestufter Sitzung sagen mussten. Teilweise haben wir Dinge bei Verfassungsschutzzeuginnen erst im Geheimschutzraum als Aussage bekommen, die wir bei der Polizei schon in VSNFD oder gar in offener Sitzung als Aussage bekommen haben. Und im Gesamtkonzept die Behörde einfach ein katastrophales Bild da abgeliefert hat, was ihre Arbeit im Zusammenhang mit dem Neukölln-Komplex angeht.
Oder ein bisschen einfacher formuliert, also wenn wir den Verfassungsschutz als geheim arbeitende Behörde befragen und uns die Zeuginnen und Zeugen, also die Mitarbeitenden beim Verfassungsschutz, nicht einmal logisch darlegen können, wie sie denn arbeiten, wie ihr Arbeitsalltag aussieht und welche Erkenntnisse sie daraus gewinnen, sondern man sehr oft darauf vertröstet wird, dass es eben eine Aufgabe ist zu beobachten, dann bleibt für uns erstens unklar, wie diese Behörde arbeitet und zweitens, welche Erkenntnisse sie überhaupt zum Neukölln-Komplex hatte. Und natürlich hatte der Verfassungsschutz auch Erkenntnisse zu Personen. Es gab ja auch Maßnahmen, auch bis hin zu Observation und Telekommunikationsüberwachung. Also der Verfassungsschutz war an der Stelle nicht nur blind. Die Verwertung der Informationen, die war hingegen das viel größere Problem und auch die Einordnung im Gesamtzusammenhang, also auch die Bedeutung der Neuköllner Szene im Bereich des Rechtsextremismus an sich oder im gesamten Vergleich zur Arbeit des Verfassungsschutzes in allen Phänomenbereichen, da haben wir gefühlt oft an Wände geredet und das ist dahingehend ja besonders problematisch, da der Verfassungsschutz durch das geheime Arbeiten nicht in erster Linie gerichtlicher Kontrolle unterworfen ist, sondern der parlamentarischen Kontrolle, also der Kontrolle des Parlaments. Und wenn wir den Eindruck gewinnen, dass wir nicht mal verstehen können, was der Verfassungsschutz wie gemacht hat, dann läuft parlamentarische Kontrolle ins Leere. Und das ist demokratisch gesehen durchaus ein Problem. Denn wenn die einzige Instanz, die den Verfassungsschutz kontrollieren soll, das nicht effektiv kann, dann tun sich da Abgründe auf und deshalb ist auch eine Forderung von uns, die parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes zu stärken, kurz gesagt, damit wir verstehen, mit welchen Maßnahmen der Verfassungsschutz welche Erkenntnisse gewinnt.
Er hat ja eigentlich gesetzlich die Aufgabe, als Frühwarnsystem zu funktionieren und in dieser Rolle hat er im Neukölln-Komplex im Prinzip komplett versagt, weil Informationen gesammelt wurden, du hast es gerade schon beschrieben, von denen man auch die Frage stellen kann, wie viel wussten sie eigentlich? Ich habe mehrere Zeuginnen gefragt, wie viel wussten sie denn im Vergleich zu so antifaschistischen Rechercheplattformen über die rechtsextremen Strukturen in Neukölln? Und da habe ich mehrfach die Antwort bekommen, na ja, so genau kann man das nicht sagen, ob wir jetzt mehr wussten oder weniger. Ah ja, wir wussten ungefähr genauso viel. Ja, manchmal hatten wir ein bisschen mehr Informationen. Aber auch gerade die Frage der Verwertung der Informationen. Durchs Trennungsgebot findet kein direkter Austausch mit der Polizei jetzt in Detailebene über Erkenntnisse statt. Aber die Informationssammlung findet primär dafür statt, so wurde uns das dargestellt, um zu gucken, kommt man am Ende zu irgendwelchen Vereinsverboten, kommt man zu Parteiverboten, kommt man zu ähnlichem in der Arbeit des Verfassungsschutzes selber, wo der Verfassungsschutz dann als Teil der Innenverwaltung quasi für die Innenverwaltung tätig wird. So ein Instrument kam hier aber gar nicht in Frage, weil nach dem Ende der Kameradschaftsszene und Kameradschaftsorganisation in Neukölln gar kein verbotsfähiger Verein oder sonstige Organisation mehr vorhanden war, auf die so eine Maßnahme des Verfassungsschutzes hätte hinzielen können. Gleichzeitig sind die Informationen aber auch nicht an die Polizei gegangen. Die haben sich mehrheitlich über zivilgesellschaftliche Informationsquellen, über Rechercheplattformen informiert, wenn man mal mit den Kollegen beim Staatsschutz oder bei der EG Rex dann in der Befragung geredet hat. Da ist die Information also auch nicht hingegangen. Auch zur Frage, hat denn der Verfassungsschutz irgendwo präventiv im Neukölln-Komplex, ist er da irgendwo tätig gewesen, hat Straftaten verhindert, konnte danach zur Aufklärung von Straftaten beitragen, waren es immer sehr schmale Antworten. Da konnte einem auch keiner sagen, da haben wir einen Erfolg zu verzeichnen gehabt. Also das im Prinzip hat sich der Verfassungsschutz da ein Bild von kompletten Versagen in Bezug auf den Neukölln-Komplex gehabt, weswegen wir ja auch im Sondervotum eine strukturelle Neuaufstellung des Verfassungsschutzes vorschlagen.
Zwar aufbauend auf einer Überprüfung der Arbeitsweise, denn um etwas gezielt zu strukturieren, damit es genau diesem Auftrag der Früherkennung von Gefahren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerecht werden kann, muss man sich auch anschauen, wie arbeitet der Verfassungsschutz, mit welchen Schwerpunkten, also all das, was wir jetzt in diesem Untersuchungsausschuss nicht leisten konnten. Aber was wir auf jeden Fall gemerkt haben, dass beim Verfassungsschutz ja auch sehr, sehr viele öffentliche Informationen vorhanden sind, auch genutzt werden und auch hier die stärkere Einbeziehung von Wissen aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Das ist sicherlich noch optimierbar, aber auch genau auf diesen Erkenntnissen aufbauen, auch eine transparentere Kommunikation, wo und wie, mit welchen Methoden, egal in welchen Phänomenbereichen, aber hier natürlich im Bereich des Rechtsextremismus, man die Rolle des Früherkennungssystems für demokratiegefährdende Bestrebungen deutlich besser ausfüllen kann und auch in der Öffentlichkeit breiter kommunizieren kann, wo jetzt die Probleme sind, wenn zum Beispiel auf Homepages von rechten Akteuren Feindeslisten mit jüdischen Objekten, mit Privatpersonen, die jetzt auch keine Personen des öffentlichen Lebens zu finden sind und so weiter und so fort, über das aufzuklären, was da passiert und die Bedeutung als Gefahr nochmal herauszustellen, das wäre möglich und dafür braucht es erstmal auch gar keine nachrichtendienstlichen Mittel. In diesem Sinne könnte man den Verfassungsschutz sicherlich auch neu aufstellen, denn so wie er hier funktioniert hat, das hat am Ende ja nicht dazu geführt, dass tatsächlich was erkannt worden ist. Und bevor jetzt auch wieder alle schreien, dass die Grünen ja ohnehin auf Kriegsfuß mit dem Verfassungsschutz stünden und da ja eigentlich am liebsten alle Befugnisse wegnehmen würden, ganz im Gegenteil, eine spannende Erkenntnis bei uns war auch genau die Diskrepanz in der Frage, ab wann Informationen weitergegeben werden können. Und wenn beispielsweise schon klar ist, dass Personen auch konkret zur Zielscheibe gemacht werden, also entweder Angriff auf sie vorbereitet werden oder die ausgespäht, ausspioniert, verfolgt werden, dass auch dann schon gefahrenabwehrrechtliche Maßnahmen für die Polizei ermöglicht werden müssen. Das war auch Konsens in dem Ausschuss. Also auch da muss man darüber reden, wenn der Verfassungsschutz wirklich konkrete Hinweise hat, dass Personen gezielt bedroht werden oder bedroht werden sollen, dass daraus auch etwas folgen muss. Das ist sicherlich etwas, was in dem Neukölln-Komplex so nicht passiert ist, aber hätte passieren sollen und wo nötig, muss man da wahrscheinlich auch gesetzlich nochmal nachschärfen.
Dann würde ich vielleicht zum Abschluss unserer Empfehlung nochmal auf diejenigen kommen, die nicht in Behörden arbeiten und deren Arbeit sich als sehr wertvoll herausgestellt hat. Und ich glaube, das wussten wir auch vor diesem Untersuchungsausschuss, aber der Untersuchungsausschuss hat es einmal mehr bestätigt, dass zivilgesellschaftliche Dokumentationsrecherche, Beratungsstellen, die ja teilweise auch die MBR, das Register Berlin und Reachout als GutachterInnen im Ausschuss aufgetreten sind, dass deren Arbeit umso wichtiger ist, wenn wir über die Defizite in der Arbeit der Sicherheitsbehörden reden. Von daher ist es da umso wichtiger, eine finanzielle Absicherung dieser Arbeit hinzubekommen und auch eine Verlässlichkeit in dieser Arbeit zu bekommen. Denn das muss man auch sagen, in zur heutigen Debatte, die wir auch bundespolitisch sehen, erleben wir ja regelmäßig nicht nur von ganz rechts, sondern beispielsweise auch von der CDU, gerade auf diese Strukturen, auch Angriffe aus dem parlamentarischen Raum raus, die versuchen, diese Arbeit zu delegitimieren und am Ende auch zu behindern.
Dabei sind genau das auch die Organisationen, die im Zweifel erste Ansprechpartner für Betroffene sind und die auch über das, was dann polizeiintern in Ermittlungen geschieht, ihnen zur Seite stehen. Sie beraten, sie unterstützen. Und das, was man auch gemerkt hat, und das ist für mich eine der prägendsten Erkenntnisse in diesem Untersuchungsausschuss. Also wir hatten krasse Vorfälle wie die Brandanschläge, von denen wir geredet haben. Aber es waren am Ende auch viele hundert Taten, die man vielleicht auch als Bagatelldelikte abtun kann. Aber genau diese massive, wiederholende, wiederkehrende Einschüchterung, das gezielte Raussuchen von Menschen, die sich für die Demokratie antifaschistisch gegen Rechtsextremismus engagieren. Genau die Personen wurden zur Zielscheibe gemacht. Und auch wenn das vermeintlich viele Bagatelldelikte waren, für die Betroffenen der Straftatenserie war das rechter Terror. Und genau deshalb ist nicht nur die Unterstützung durch die Zivilgesellschaft wichtig, sondern auch die angemessene Behandlung durch die Sicherheitsbehörden, weil das am Ende einen bleibenden Eindruck hinterlässt, das Spuren hinterlässt bei den Geschädigten und am Ende ja auch Vertrauen in staatliches Handeln und in die wehrhafte Demokratie aufkommen lässt.
Dann würde ich vorschlagen, nachdem wir einmal grob durch unsere Empfehlungen gegangen sind, greifen wir nochmal vier besonders prominente oder besonders bekannte Fälle heraus, mit denen wir uns auch beschäftigt haben. Der erste Fall ist der Brandanschlag auf das Auto von Ferhat Kocak in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 2018. Der ist deswegen besonders intensiver Gegenstand unserer Untersuchungen gewesen, weil sowohl die Polizei als auch der Verfassungsschutz vorher schon mal mit der Person Ferhat Kocak und der Tatsache, dass er ins Visier der rechtsextremen Szene geraten war, konfrontiert war.
Exakt. Und zwar sowohl Polizei als auch Verfassungsschutz hätten ihn kennen können, beziehungsweise hatten ihn, beziehungsweise seinen Namen, unter anderem in einer Telekommunikationsüberwachung eines Haupttatverdächtigen, nämlich Sebastian T. Dort wurde der Name Kocak genannt, wurde dann aber in der Transkription phonetisch falsch geschrieben, wurde dann auch nicht mehr gefunden. Und genau in dem Zeitraum vor dem Anschlag gab es dann eigentlich schon Hinweise darauf, dass die Täter, wie man jetzt ja auch sagen kann, nach einer rechtskräftigen Verurteilung, das Auto, den roten Smart von Ferhat Kocak, gesichtet hatten, ausgespäht hatten und darüber am Telefon sich unterhalten haben. Daraufhin gab es auch Recherchen, sowohl beim Polizei- und Verfassungsschutz, kam man dann am Ende dazu, dass man den Namen aufgefunden hat, aber zu einem Stadium, das dann nicht weitergeführt wurde, Maßnahmen zu ergreifen. Vom Verfassungsschutz gab es lediglich ein Behördenzeugnis, das von einem roten Smart sprach, womit die Polizei gar nichts anfangen konnte. Und bei der Polizei gab es eine Auswahl mehrerer Namen, die dann zwar auch mal telefonisch mit dem Verfassungsschutz besprochen worden sind, aber woraus keine gefahrenabwehrrechtlichen oder strafprozessualen Maßnahmen eingeläutet wurden. Kurzum, man hätte sowohl zusammenbekommen können, dass Sebastian T. und seine Komplizen Ferhat Kocak beobachtet hatten, ihn als Anschlagsziel ausgemacht haben, und man hätte auch mit Zusammenführen der Erkenntnisse von Verfassungsschutz und Polizei Schutzmaßnahmen ergreifen können, man hätte gegebenenfalls observieren können oder zumindest eine Gefährdetenansprache halten können, und all das ist nicht erfolgt.
Ich will es noch ein bisschen zuspitzen. Dem Leiter der EG Resin war am 31. Januar, am Tag vor dem Brandanschlag, klar, dass es sich um Ferhat Kocak handeln könnte. Und es wurden nichts von dem, was du gerade beschrieben hast, weder eine Gefährdetenansprache noch irgendwelche Observationsmaßnahmen oder ähnliches eingeleitet, die aber zu diesem Zeitpunkt, und das haben uns andere Zeugen auch klar ausgesagt, hätten eingeleitet werden müssen vor dem Hintergrund der aktuellen Informationslage. Und eine Observation des Wohnhauses hätte wahrscheinlich den Anschlag auch verhindern können. Hinzu kommt, du hast über den Verfassungsschutz gesprochen, dort war klar aus mehreren Überwachungen der Telekommunikation, dass Ferhat Kocak von den beiden Rechtsextremen beobachtet wird und die Information, dass einer Person mit einem roten Smart 2 Wochen vor der Tat gefolgt wurde. Beide Informationen hätte man miteinander verknüpfen können. Es wurden im Rahmen dieses Abhörobjekts nicht wahnsinnig viele Namen genannt oder weitere Personen, die beobachtet werden. Diese Zusammenführung der Informationen konnte beim Verfassungsschutz aber nicht erfolgen, weil die Daten nicht so aufbereitet waren und nicht so Vorlagen, dass sie zusammengeführt werden können. Das Schlimme daran, das ist jetzt 8 Jahre her und Status quo könnte genau dieses Problem wieder auftreten, weil sich die Lage nicht verbessert hatte. Das ist eine der Punkte, wo ich auch vorhin schon drauf eingegangen bin, Empfehlungen, die über viele Jahre nicht verändert werden, Fehlerquellen, die über viele Jahre nicht abgestellt werden. Das ist nicht nur bei dem Fall so, hier ist es besonders offenkundig und besonders besorgniserregend, dass man nicht ausschließen kann, dass Fehler sich auch viele Jahre später nochmal wiederholen.
Schließlich ist ja auch die Telekommunikationsüberwachung eines der eingriffsintensivsten Mittel, das dem Verfassungsschutz zusteht. Also eine Maßnahme zur geheimen Observation von Personen und dann wird die angeordnet, dann werden da Informationen im Geheimen über die Personen gesammelt, aber man verwertet oder führt sie nicht mal zusammen, obwohl sie in der gleichen Maßnahme angetroffen worden sind. Also unter solchen Aspekten sollte man vielleicht, auch wenn man Debatten über den Verfassungsschutz und die Früherkennung führt, sich nicht alleine auf die Frage von Befugnissen an sich beschränken, sondern eben auch auf die Frage der Umsetzung dieser Befugnisse. Weil wenn man schon so hochsensible Informationen von Bürgerinnen und Bürgern sammeln darf, dann sollte man zumindest auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen und das ist an dieser Stelle nicht erfolgt.
Dann würde ich weitergehen zum zweiten Punkt. Das sind die Geschehnisse rund ums Ostburger Eck. Für alle, die das nicht mehr so ganz vor Augen haben, da geht es um eine Kneipe in Rudow, eine Fußballkneipe in Rudow. Die wurde an dem Abend, dem 16. März 2018, vom Verfassungsschutz beobachtet, weil Samuel B., ein Neuköllner Nazi, dort in der Kneipe war und eben zu dem Zeitpunkt vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Außerdem befand sich in der Kneipe auch Sebastian T., den der Verfassungsschutz natürlich durchaus kannte von vorherigen Beobachtungen. Und nach der Beobachtung des Verfassungsschutzes stieg Sebastian T. im Laufe des Abends in ein Auto. Und dieses Auto erwies sich nach Überprüfung als das Auto eines LKA-Beamten.
Und so haben wir 2 unterschiedliche Auffassungen. Einmal die Polizei, die sagt, nee, das war gar nicht Sebastian T., sondern ein Freund eines Polizeibeamten, der zu ihm ins Auto stieg. Und ein Verfassungsschutz, der sagt, nee, da ist ein Rechtsextremer zu einem Polizisten ins Auto gestiegen. Also jeder Grund, da mal genauer hinzuschauen und den Sachverhalt vernünftig aufzuklären.
Die Sonderermittlerin, die vom rot-grün-roten Senat 2020 eingesetzt wurden, hatten das auch schon mal gemacht. Und die waren zu dem Schluss gekommen, alles aufgeklärt, es hat sich um eine Verwechslung gehandelt, die gerade von Weise die dargestellte Version der Polizei ist die zutreffende, steht da auch so im Abschlussbericht drin. Jetzt muss man sagen, bei uns hat sich das ein bisschen anders dargestellt. Weil ja, das ist die Version der Polizei, aber die Zeugen des Verfassungsschutzes haben sehr klar gesagt, naja, okay, das ist die Version der Polizei, aber wir sind immer noch davon der Überzeugung, dass an diesem Abend Sebastian T. in das Auto des LKA-Beamten stieg und unsere ursprüngliche Beobachtung richtig war. Auch die Einwände, die die Polizei an verschiedenen Stellen zur Plausibilität der Beobachtungen gemacht hat, hinsichtlich der Größe, raucht die Person nicht etc., wurden vom Verfassungsschutz durchaus anders dargestellt und auch dargestellt, dass die Observationskräfte die nötige Erfahrung im Umgang mit den handelnden Personen hatten, um sie richtig zu erkennen. Also hier muss man feststellen, dass wir am Ende des Untersuchungsausschusses diesen Sachverhalt nicht aufklären konnten. Hier stehen beide Versionen parallel nebeneinander, aber auf jeden Fall konnten wir widerlegen, dass es wie von der Innenverwaltung und auch den Sonderermittlern dargestellt, alles geklärt sei und eine einhellige Version gab, dem es nicht der Fall.
Genau, es wurde auch die Observation letztendlich abgebrochen, ohne dass dann nochmal erhärtende Hinweise vorhanden waren, weshalb wir am Ende des Tages genau diesen Sachverhalt nicht mehr abschließend rekonstruieren können, sondern nur persönlich mutmaßen. Und auch hier stoßen wir wieder an ein solches Problem. Die Polizeiaussagen, die sind öffentlich. Doch wir haben ja auch den zuständigen Observanten in geheimer Sitzung befragt. Und da wir darüber nicht reden können, kann ich es nur bei so viel belassen. Ich fand die Aussage schon sehr stichhaltig, weshalb mir da die Darstellung der Polizei zumindest nicht überzeugend und vor allem nicht stringent rüberkommt.
Ein weiterer zentraler Sachverhalt betrifft den Oberstaatsanwalt F. Dieser Oberstaatsanwalt F. leitete die Staatsschutzabteilung der Berliner Staatsanwaltschaft, die Abteilung 231. Und im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu eben jenem Neukölln-Komplex und den Brandstiftungen, über die wir reden, wurde im Jahr 2020 ein Aktenvermerk gefunden, in dem auch aus einer Telekommunikationsüberwachung zwischen Thilo P. und einem weiteren AfDler die Aussage sich fand, ja, vom Oberstaatsanwalt F. hätten wir nichts zu befürchten, der habe ja ohnehin eine Nähe zur AfD oder er sympathisiere mit der AfD. Diese Aussage fiel in einem Chat und beruhte auf einer Vernehmung, die Thilo P. beim Oberstaatsanwalt F. hatte, die allerdings mit einem ganz anderen Fall zu tun hatte, wo Thilo P. erstmal nur als Zeuge und nicht als Beschuldigter ausgesagt hatte. Wann ist diese Aussage öffentlich geworden und wann hätte sie eigentlich öffentlich werden müssen?
Die Aussage, die ist nämlich von der Polizei zwar im Rahmen der Analyse des Chats mit aufgenommen worden in die Akten, ging dann auch an die Staatsanwaltschaft. Dort blieb die aber erstmal unbearbeitet liegen, auch wenn sie fett markiert war. Da sagte uns dann der bearbeitende Staatsanwaltschaft, dass er das schon gelesen hatte, aber keinen Grund an der Integrität seines Kollegen zu zweifeln. Das sei sicher einfach nur so dahergesagt. Deshalb blieb das auch alles einfach erstmal in der Ermittlungsakte, bis die Anwältin des Nebenklägers, Ferhat Kocak, Einsicht in die Akten hatte und das dann thematisiert hatte und plötzlich wurde das auch in der Staatsanwaltschaft zu einem größeren Problem, lief dann auch zum Leiter der Staatsanwaltschaft, der sagte, naja, das ist schon ein Problem, da gerade die Staatsanwaltschaft als Herrin auch von Ermittlungsverfahren jeden Anschein einer möglichen Einflussnahme oder Befangenheit ausschließen muss. Und dass allein die Tatsache, dass hier der Oberstaatsanwalt in einem Aktenvermerk genannt wird, im möglichen Zusammenhang zu den Rechtsextremen mit einer Sympathie dazustehen, das hätte zumindest an die Vorgesetzten weitergehen müssen. In diesem Falle mindestens an den Leiter der Staatsanwaltschaft. Das ist nicht erfolgt. Und dann eben erst als der Sachverhalt rausgekommen ist, haben sich dann die Generalstaatsanwältin, der leitende Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Berlin zusammengesetzt und haben auch gesagt, dass man in diesem Falle handeln muss, haben das Verfahren, wie vorher auch schon geschildert, dann zur Generalstaatsanwaltschaft gezogen, wovor man auch rechtlich keine formelle Begründung braucht, aber in allererster Linie, um die Ermittlungen an sich zu schützen. Das haben ja nicht alle im politischen Raum so gesehen und auch manche Staatsanwälte hatten sich ja sehr erstmal vor ihren Kollegen, den Oberstaatsanwalt F., gestellt.
Ja, da gab es vor allen Dingen so ein bisschen der Vorwurf im Raum, es sei jetzt eine Art Vorverurteilung und es sei ja eigentlich überhaupt nicht zutreffend, dieser Vorwurf der AfD-Nähe, der da geäußert wurde und sei völlig unverständlich, warum die Maßnahme getroffen wurde. Da hat sowohl der Leiter der Staatsanwaltschaft als auch die Generalstaatsanwältin relativ gut darstellen können, aus meiner Sicht, dass es, wie von dir schon ausgeführt, zum Schutz der Ermittlung, aber auch zum Schutz der Personen erforderlich war, diese Umsetzung durchzuführen, weil eben mit diesem Vorwurf im Raum, ob er nun begründet ist oder nicht begründet ist, eine vernünftige Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist. Es hätte eindeutig von Anfang an klar gemeldet werden müssen, auch vom zuständigen Staatsanwalt, der diesen Aktenvermerk kannte, im Übrigen der Stellvertreter von Oberstaatsanwalt F. als Leiter der Abteilung 231. Diesen Fehler, der war nicht mehr korrigierbar zu dem Zeitpunkt, aber der hatte dann eben zur Folge, dass beide auch umgesetzt wurden und die Ermittlungen zur Generalstaatsanwaltschaft gezogen wurde.
Und abschließend muss man sagen, das war sowohl rechtlich als auch sachlich geboten und am Ende ja auch die richtige Entscheidung, denn erst die Generalstaatsanwaltschaft konnte die Ermittlungen so führen, dass sie zu einer Anklage und dann auch zu einer Verurteilung geführt hat. Und man muss sich auch immer wieder vor Augen halten, auch wenn es jetzt hier keine Aufklärung aller Taten im Neukölln-Komplex geht. Gerade das waren zwei sehr prägnante Fälle, die Brandstiftung auf Ferhat Kocak und die Brandung Leporello, dass hier eine Aufklärung, Verurteilung auch für die Betroffenen am Ende ein kleines Stück Gerechtigkeit bedeutet.
Und man muss auch sagen, dass zu diesem Zeitpunkt, das hat der leitende Oberstaatsanwalt in einem Vermerk nochmal klargestellt, dass es zu diesem Zeitpunkt auch schon erhebliche Differenzen zwischen dem Oberstaatsanwalt F. und dem Staatsschutz über die Führung der Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Neukölln-Komplex gab. Ich habe vorhin angesprochen, die Frage der Trennung von Verfahren bei der Staatsanwaltschaft, aber auch über die Bewilligung von Maßnahmen und Ähnlichem gab es da bereits Diskrepanzen.
Ja, Diskrepanzen ist gut gesagt. Da wurde mit einer oder zwei Kisten Ermittlungsakten wurden da ins Büro des Staatsanwalts gebracht mit dem Hinweis, das muss man zusammen behandeln. Also deshalb bringt man sie ja in Kisten. Und dann wurde von dem besagten Oberstaatsanwaltschaft gesagt, nee, ich habe die hier zu verteilen und ich mache, wie mir das passt. Und nur weil die da in der Kiste stehen, warum sollte ich die dann da zusammen bearbeiten? Also spätestens da wäre ja mal der Rückruf bei der Polizei angebracht gewesen. Also hier doch der ein oder andere Hinweis, der immer mit der gleichen Person verbunden ist. Man kann zumindest festhalten, optimal gearbeitet wurde vom damaligen Leiter der zuständigen Abteilung nicht.
Und praktisch alle Zeuggeneralstaatsanwaltschaften, ganz anderer Zug in die Ermittlungen gekommen ist, die Zusammenarbeit viel, viel besser war und auch viel stringenter die Ermittlungen dadurch geführt werden konnten.
Vor allem, wenn sich dann auch die Generalstaatsanwaltschaft nicht als erstes die ganzen Vorgänge, also die Akten bei der Staatsanwaltschaft zieht, sondern auf die BAU Fokus zugeht, um dort mal einen Überblick zu bekommen, was die dann eigentlich alles an Fällen schon gebündelt haben und das auch als Arbeitsgrundlage für die weitere Ermittlungsarbeit und dann auch die Anklage genommen haben. Wir haben noch einen Vorfall, der ist mir aus der recht frühen Zeit in Erinnerung geblieben, mit einer Betroffenen, nämlich Frau S. Christiane S. ist eine Neuköllnerin, die auf antifaschistischen Demos zu sehen ist, dort auch ihre Stimme erhebt und auch keine Berührungsängste hat, mit Nazis ins Gespräch zu kommen, und zwar indem sie sie konfrontiert, indem sie auch darstellt und offen damit umgeht, was die Belästigung, die Bedrohung, die Einschüchterung von rechter Seite mit ihr macht. Und so gab es doch die ein oder andere Situation, wo sie direkt auf Neonazis getroffen ist und nicht zurückgewichen ist, sondern sie im Gespräch gestellt hat. Und eines dieser Gespräche, das fand bei ihr im Garten statt, und zwar mit dem Neonazi Christian S. Und dann gab es da einen ganz besonderen Vorfall, der eigentlich hätte alle aufhören lassen müssen.
Ja, im Vorfeld dieses Gesprächs im Garten war es eben so, dass sie mehrere NPD-Verteiler, die in ihren Briefkasten NPD-Propagandamaterial werfen wollten, konfrontiert hat und ihnen gesagt hat, das kommt nicht in meinen Briefkasten rein. Und im Nachgang dieser Interaktion gab es dann Steinwürfe auf ihr Wohnhaus in der Hufeisensiedlung. Und da hat dann eben Christian S. bei ihrem Garten sitzend zugegeben, ja, ich war dabei, das war ich. Und das hat sie dem Polizeibeamten geschildert, der in dem Anschlag ermittelt hat. Also hat ihn angerufen und hat gesagt, hier, der S., der saß bei mir im Garten und der hat zugegeben. Und dann kam von dem Polizeibeamten nicht so richtig viel mehr als bisschen runterspielen.
Genau, die Zeugin berichtete in dem Telefonat, kam dann die Antwort, das ist doch kein ganz harmloser Nazi, nur ein Mitläufer. Man hat auch tatsächlich in den Akten gefunden, dass das beim LKA notiert worden ist, dass der Neonazi Christian S. diese Aussage getätigt hat. Aber wir konnten in den Akten auch nicht nachvollziehen, was aus dieser Information dann weiter erfolgt ist. Also auch hier ein Geständnis im Garten zu einer Tatbeteiligung, aus der dann keine sichtbaren Maßnahmen resultieren. Das hat mich doch auf Fragen zurückgelassen, weil spätestens hier eigentlich die großen Geschütze hätten aufgefahren werden können.
Zum Abschluss nochmal ein Thema, was in unserem Untersuchungszeitraum eigentlich erst an Relevanz gewonnen hat und die Jahre danach noch deutlich wichtiger geworden ist und uns auch noch weiter beschäftigen wird. Und das ist das Thema rechtsextreme Chatgruppen in der Polizei. Wir haben im Untersuchungsauftrag schon eine konkrete Chatgruppe drinstehen gehabt, nämlich die Eierköppe, die im Zusammenhang mit dem Neukölln-Komplex auch aufgeflogen sind, wo auch ein Polizeibeamter aus der Hufeisensiedlung sich drin befunden hat. Wir haben aber auch den Auftrag gehabt, darüber hinaus zu gucken, wie ist der Zustand rechtsextremer Chatgruppen in der Polizei, wie ist der Umgang damit und welche Bedeutung haben die? Vielleicht kannst du uns dazu einmal was sagen, Vasili, was haben wir da an Erkenntnissen gewonnen?
Also es waren ganz interessante Befragungen. Zum einen ist es ja so, dass in Berlin es eine Struktur gibt zur Bearbeitung von politisch motivierten Dienstvergehen von Beamtinnen und Beamten. Das war die EG Zentral, beziehungsweise ist die EG Zentral mittlerweile ein eigenes Fachkommissariat im Landeskriminalamt, auch beim Staatsschutz angesiedelt. Und dort fällt dann alles an, was problematisch und ein Strafverfahren nach sich ziehen könnte. Und gleichzeitig gibt es dann entsprechende Disziplinarvorgänge. Und hier gibt es dann die Disziplinarstellen in den einzelnen Dienststellen, aber auch eine gesamtbehördliche Disziplinarstellen. Da hatten wir zum Teil einen Zeugen, wo wir nicht unbedingt herausgefunden haben, was der macht, außer irgendwie E-Mails weiterleiten und Zusammenstellungen für die Behördenleitung vorzunehmen. Aber auch für mich vollkommen überraschend, eine der besten Zeuginnen, die Leiterin der gesamtbehördlichen Disziplinarstelle, also die langjährige Leiterin mittlerweile im Ruhestand, die einem einen wirklich hervorragenden, sowohl juristisch nachvollziehbaren als auch sachlichen Blick auf die Beschäftigung mit solchen Gruppen und mit solchen Inhalten in der Berliner Polizei geschildert hat. Denn das Thema ist ja im ganzen Bundesgebiet erst so in den letzten 10 Jahren tatsächlich hochgekocht. Und auch in der Berliner Polizei gab es deutlich mehr solcher Fälle, als in der Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Und die Herangehensweise war dann so, dass man sich die Chatverläufe angeschaut hat und dann auch, wenn dort Polizeibeamtinnen und Beamte beteiligt waren, deren Postings angeschaut hat, bewertet hat, inwiefern muss man hier auch weitere Disziplinarverfahren einleiten. Es kam sogar auch in dem einen oder anderen Fall zu weiteren Durchsuchungen und Beschlagnahmungen von Mobiltelefonen. Insgesamt war, und das ist eine überraschende Nebenerkenntnis, wobei eigentlich auch nicht so überraschend, dass es in der Berliner Polizei deutlich mehr solcher Chatgruppen gab, als bisher der Öffentlichkeit bekannt geworden ist.
Und eine große Rolle spielte bei der Diskussion über die Strafbarkeit oder der Disziplinarwürdigkeit dieser Fälle immer, ist die Gruppe als öffentliche Meinungsäußerung zu werten. Also sind die strafbaren Inhalte da in einer öffentlichen Gruppe geteilt worden? Und Voraussetzung der Würdigung, dass man davon ausgeht, dass es sich um öffentlich geteilte Inhalte handelt, ist, dass man nicht alle Mitglieder der Gruppe kennt und keine vollständige Kontrolle darüber hat, wer da die Informationen bekommt. In so einer Gruppe, wie wir sie bei den Eierköppen haben, Polizisten, die alle miteinander Dienst getan haben, sogar im gleichen Abschnitt, die sich untereinander kennen, ist erstmal nicht davon auszugehen, dass eine Öffentlichkeit gegeben ist. Die Strafermittlungen dagegen sind irgendwann eingestellt worden. Gleichwohl disziplinarrechtlich ist diese Frage, ist es öffentlich oder nicht geschehen, spielt keine Rolle, weil die besondere Treuepflicht gegenüber dem Dienstherrn, die bietet sich auch im Privatleben, den Grundsätzen dieser Treueverpflichtung gemäß zu verhalten. Und das bedingt eben auch, dass wenn volksverhetzende Inhalte oder sonst mal wie strafbare Inhalte in so einer Gruppe geteilt werden, auf jeden Fall disziplinarrechtliche Konsequenzen zu erfolgen haben. Ein bisschen in der Abstufung, wer strafbare Inhalte teilt, gegen den muss am Ende im Prinzip ein Amtsenthebungsverfahren in die Wege geleitet werden, also eine Entfernung aus dem Dienst, während gegenüber Personen, die da nur passiv mitlesen, aber selber keine strafbaren Inhalte teilen, zwar auch Disziplinarmaßnahmen, aber dann mit einem deutlich niedrigeren Maß an disziplinarischen Maßnahmen umgesetzt werden.
Und nun fragen sich vielleicht so manche Hörerinnen und Hörer, naja, hier wird ja eigentlich ein vollkommen richtiges und sachlich nachvollziehbares Verhalten der Überprüfung geschildert, aber warum führt es dann am Ende zu so wenigen Fällen, die dann auch tatsächlich mal zu Maßnahmen führen. Nun auch ein Problem, das wir hier herausgearbeitet haben, dass in der Regel eben die Disziplinarverfahren dann auch erst dann laufen, wenn die Strafermittlungsverfahren beendet sind, weshalb so ein Ergebnis eines Disziplinarverfahrens sich auch unglaublich lange zieht. Wir hatten im Untersuchungsausschuss auch die Frage, ab welchem Zeitpunkt trifft man dann auch schon vorläufige Maßnahmen, also wenn eigentlich recht offensichtlich ist, dass das Fehlverhalten so groß ist, dass das nicht ohne Konsequenzen bleiben darf. Da merkt man durchaus, dass die Behörde noch etwas zurückhaltend ist. Gleichzeitig schildern uns ja auch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte und so ja auch die Disziplinarstellenmitarbeitenden, dass es auch für die Beamten und Beamtinnen, gegen die ein solches Disziplinarverfahren läuft, nicht einfach und auch kein gewünschter Zustand ist, wenn sich Disziplinarverfahren einfach über einen sehr, sehr langen Zeitraum ziehen. Und völlig unklar ist, was das eigentlich bedeutet. Auch sowas wie Beförderungen in der Zeit ausgesetzt sind und das gerade dann bei falschen Vorwürfen zu einem Problem werden kann, aber natürlich auch bei berechtigten Vorwürfen im Zweifel dazu führt, dass Polizeibeamtinnen und Beamte erstmal weiter im Dienst sind und machen können, was sie wollen, wenn nicht auch durch die Dienststelle schon vorläufige Maßnahmen getroffen werden. Also durchaus sehen wir hier an der einen Stelle Überarbeitungsbedarf im Disziplinarrecht an sich, damit man dort, wo offensichtlich Fehlverhalten stattfindet, auch schneller und konsequenter eingreift und gleichzeitig auch mehr Flexibilität dahingehend ermöglicht, dass Beamtinnen und Beamte eben nicht jahrelang darauf warten müssen, bis dann die Entscheidung getroffen wird und die möglicherweise Geschädigten schon früher wissen, welche Konsequenzen erfolgen oder eben nicht.
Jetzt sind wir noch mal einmal mit euch durch unsere wichtigsten Empfehlungen und wichtige Einzelsachverhalte gegangen. Man muss aber sagen, natürlich bietet der Gesamtbericht und auch das grün-linke Sondervotum noch viel, viel mehr. Also es lohnt sich durchaus nachzulesen. Wir haben eine mittlere zweistellige Zahl an Empfehlungen gegeben und auch sehr viele Einzelsachverhalte noch mal konkret und ausführlich dargestellt, auch mit konkreten Daten, konkreten Aussagen, Aktenvermerken etc. Da lohnt sich es also durchaus reinzulesen, aber natürlich ist ein bisschen die Frage, jetzt haben wir 4 Jahre Untersuchungsausschuss gehabt, haben die ganze Arbeit da rein investiert, haben auch die Zeit rein investiert, durchaus auch viel öffentliche Debatte dazu nochmal gehabt mit der interessierten Öffentlichkeit. Aber natürlich ist die Frage, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Dutzende Empfehlungen des Untersuchungsausschusses, viele Feststellungen, 4 Jahre Arbeit. Was machen wir jetzt mit diesen Empfehlungen?
Erstmal gilt es, glaube ich, festzuhalten, und das ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir unter den demokratischen Fraktionen eine gemeinsame Problemanalyse hinbekommen haben und auch die CDU mittlerweile sagt, ja, die Untersuchung war richtig, denn tatsächlich gab es auch Versäumnisse im Behördenhandeln. Eine rechtsextreme Straftatenserie sollte man möglichst frühzeitig erkennen. Dafür muss man den Blick auf die Strukturen werfen. Wir hatten hier und da natürlich unterschiedliche Ansichten. Die Kritik am Verfassungsschutz geht bei der CDU und bei der SPD dann doch nicht so weit wie bei uns. An manchen Stellen wird dann doch eher noch mal was schöner geschrieben oder die Konflikte, die wir euch gerade auch dargestellt haben, auch da, wo wir zu keinen überzeugenden Erkenntnissen gelangt ist, das blendet der Hauptbericht der Koalition eher aus. Aber auch dort haben wir ja, auch wenn unsere Empfehlungen im Sondervotum weiter doch einige Punkte vom Wissenstransfer, vom Rotationsverfahren, von der Sachleitungsbefugnis bei der Staatsanwaltschaft bis hin zur Frage des effektiven Arbeitens einer Verfassungsschutzbehörde und der effektiven Kontrolle im Parlament. Einiges, was uns jetzt auch über die Legislaturperiode hinaus beschäftigen wird und sicherlich auch von uns nochmal in den kommenden Koalitionsverhandlungen auf den Tisch kommt. Das heißt, alles, was an Empfehlungen jetzt im Abschlussbericht steht, da erwarten wir natürlich auch, dass sich dieser Senat, also die Exekutive, damit auseinandersetzt, den Bericht liest und die Empfehlungen auch ernst nimmt und schaut, welche strukturellen Veränderungen innerhalb der eigenen Behörden müssen sie vornehmen. Und auch wir werden natürlich dann wahrscheinlich in einer Regierungsbeteiligung in der nächsten Koalition schauen, dass Punkte, die wir in dem Abschlussbericht aufgeführt haben, dann auch umgesetzt werden. Insbesondere, wenn es rechtliche Bedarfe gibt, wie hier gerade beispielsweise angesprochen, das Disziplinarrecht oder auch die Aufgaben des Berliner Verfassungsschutzes, dass man da nochmal genauer hinschaut oder natürlich auch, wenn es um Haushaltsmittel geht.
Ja, und ein weiterer Punkt ist, auf den sind wir heute nicht so stark eingegangen, ist das Verfahren zwischen Untersuchungsausschuss und Behörden selber. Auch hier haben wir noch den ein oder anderen Punkt, den wir zukünftigen Untersuchungsausschüssen empfehlen würden. Ich glaube, wir haben auch vieles gelernt im Umgang mit Behörden in den letzten 4 Jahren, aber wo es durchaus auch Anpassungsbedarf am Berliner Untersuchungsausschussgesetz gibt. Auch das sind Punkte, die wir dann in eine nächste Regierung tragen wollen und in die nächste Legislaturperiode.
Und damit war es das nach 4 Jahren Arbeit, lieber André. Was hast du denn gelernt? Was hast du mitgenommen aus 4 Jahren Arbeit? Was war dein Highlight?
Das fällt mir jetzt schwer zu sagen. Ich würde aber unter gelernt darauf eingehen, dass ich viel darüber gelernt habe, wie Behörden arbeiten, wie sie nicht arbeiten und wie sie hier, du hast es beim Verfassungsschutz angesprochen, wie sie auch ganz aktiv versuchen, die Arbeit oder die parlamentarische Kontrolle zu blockieren. Auf der anderen Seite habe ich aber auch durchaus engagierte Ermittlungskräfte kennengelernt. Und es ist gar nicht so leicht. Jeder hatte seine eigenen Erwartungen am Start dieses Untersuchungsausschusses und über so einen langen Zeitraum sich mit der Materie so intensiv zu beschäftigen und dabei nicht den Blick für den gesamten Komplex zu verlieren. Und dafür war es jetzt sehr hilfreich, nochmal im Kontext des Abschlussberichts alles aufzuarbeiten und auch nochmal die Einzelaspekte zusammenzutragen.
Da kann ich eigentlich wunderbar anschließen, denn auch ich würde einiges anders machen. Ich glaube, wir haben viel zu viele Akten beantragt. Wir kannten uns auch zu wenig aus in den Strukturen vorher, die wir dann ja untersuchen sollten. Also freue ich mich eigentlich schon fast auf den nächsten Untersuchungsausschuss mit den Sicherheitsbehörden, weil man dann einfach nochmal ein besseres Verständnis davon hat, wie sie bereits arbeiten und dann auch nochmal viel gezielter nachfragen kann. Also auch da blieben wir manchmal vielleicht unter unserem eigenen Anspruch zurück, können das dann hoffentlich nächstes Mal deutlich besser machen. Aber auf jeden Fall ist ein Untersuchungsausschuss vor allem dahingehend so interessant und lehrreich, weil man so tief in Arbeitsbereiche reinschauen kann, was man im Parlamentsalltag eigentlich sonst nicht in der Qualität und auch nicht in der Tiefe überhaupt machen kann oder auch nicht die Zugänge dazu bekommt. Von dem her war das ein wirklich tiefer Ritt durch Jahre der rechtsextremen Aktivitäten in Neukölln, der Antworten und teilweise auch der Nichtantworten der Behörden darauf und auch in ein parlamentarisches Gremium, das doch auch sehr spannend ist, gerade als Vorsitzender, wenn man dann Zeuginnen und Zeugen noch einmal belehren kann und soll und muss, dass sie vor dem Untersuchungsausschuss die Wahrheit sagen müssen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass das alle getan haben. Wir haben das auch versucht, hier immer möglichst so wiederzugeben, natürlich aus unserer Perspektive als grüne Abgeordnete, aber immer mit einem Blick darauf, wie wir als Ausschuss arbeiten und welche Erkenntnisse man als Ausschuss gewinnen konnte und welche nicht.
Eine Schlussbemerkung vorher. Zum Neukölln-Komplex selber muss man sagen, auch wenn der Untersuchungsausschuss jetzt abgeschlossen ist, die Mehrheit der Taten bleibt bis heute unaufgeklärt und es gibt auch noch laufende Ermittlungen. Also es ist kein Schlussstrich im Ringen um Aufklärung. Und die ein oder andere Frage, das haben wir ja heute auch in der Folge aufgezeigt, ist auch nicht geklärt. Deshalb gibt es keinen Schlussstrich und natürlich geht auch die polizeiliche Arbeit und die Arbeit der Staatsanwaltschaft weiter, in der Hoffnung, dass es auch noch weitere Verurteilungen gibt. Stand jetzt haben wir dazu aber noch nicht so viel Fortschritte sehen können, aber wir werden natürlich auch hier am Neukölln-Komplex dranbleiben.
Den einzigen Schlussstrich, den wir jetzt aber ziehen, ist der für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback. Wir hoffen aber trotzdem einen Einblick in unsere parlamentarische Arbeit geben zu können. Bedanken uns ganz herzlich für euer Interesse, vor allem für unsere Hörerinnen und Hörer seit der ersten Stunde und sagen auf Wiedersehen, denn irgendwo sieht man sich auf jeden Fall nochmal wieder. Vielen Dank.
André Schulze
und Vassili Franco verabschieden sich vom Update zum Neukölln-Komplex.